Und wenn ich halt Patienten habe, wo das Stressfass eh schon krass durch die Decke geht, dann versuche ich halt erstmal Stressoren zu minimieren und sagen, hey, vielleicht erstmal nicht fasten, Stressoren reduzieren, weniger Training, weniger Fasten, mehr schlafen, mehr essen, mehr Pausen. Und dann, wenn dein Energielevel wieder langsam ansteigt, können wir wieder mehr natürliche Stressoren auch reinnehmen. Verstehen halt nicht, aber da sind wir auch wieder bei dieser neurologischen Reife und dieser neuromotorischen Reife. Wenn dein Gehirn halt leider nicht voll entwickelt ist und immer im Überlebensmodus ist, denkt dein Gehirn immer nur an den nächsten Tag, an den nächsten Tag, an den nächsten Tag. Manche Gehirne können leider wirklich diese langfristige Perspektive leider einfach wirklich gar nicht einnehmen, weil dein Gehirn denkt, boah, mir ist das egal, was in 10 Jahren passiert, ich werde morgen sterben, ich muss morgen erstmal überleben. Und deswegen müssen wir die Leute aus diesem Überlebensmodus rausbringen und Energie ein bisschen steigern, damit das Gehirn überhaupt die Kapazitäten hat.
Think, Flow, Growcast. Ich bin Tim Böttner. Begleite mich auf einer Reise zu einem ganzheitlichen Verständnis von Bewegung, Gesundheit, Fitness und einem guten Leben. Werde der Experte für deinen Körper und Geist mit Wissenschaft, Biohacking und Leidenschaft, kombiniert mit der Weisheit unserer Vorfahren und der Natur. Ein Podcast mit Tiefgang. Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Podcasts mit Heilpraktiker Marc Richter. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann lade ich dich ein, das jetzt nachzuholen. Ich hole dich nochmal ganz kurz ab. Marc Richter ist ein Schatz für altes und neues Heilwissen und arbeitet als Heilpraktiker mit seiner Praxis in Regensburg. Marc ist ein langjähriger Freund und Kollege, den ich sehr, sehr schätze, eben auch wegen seinen teilweise unkonventionellen Ansichten, ich sage mal in Relation zur konventionellen Medizin, die ich als sehr, sehr bereichernd empfinde. Wir sprechen in diesem zweiteiligen Podcast darüber, wie uns unsere Umwelt und unser Umfeld prägen und unsere Beziehung zu unseren Mitmenschen, zur Natur und eben zu uns selbst. Wir sprechen auch darüber, welche Rolle frühkindliche Erfahrungen spielen, unser Nervensystem und eventuell erlebte Traumata. Und in dieser Episode sprechen wir auch darüber, ob und wie denn Planeten uns irgendwie beeinflussen könnten und was es denn mit Homöopathie auf sich hat. Wenn du diese Episode hilfreich fandest, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du den Podcast entweder direkt weiterleitest an deine Freunde und Kollegen oder, und am besten beides, den Podcast auf den sozialen Netzwerken teilst, beispielsweise mit einem Screenshot auf Instagram. Vielen lieben Dank dafür. Super hilfreich ist auch, wenn du die Sponsoren für diese Episode dir anschaust und wenn du uns eine Bewertung bei Apple und Spotify hinterlässt. Bevor es so richtig losgeht, noch der Hinweis. Ich habe verschiedene Angebote für dich, die ich eben erstellt habe. Das ist einerseits mein 1:1 Holistic Health Coaching, wo wir 1:1 an allen Bereichen deiner Gesundheit arbeiten. Wir haben verschiedene Online-Kurse zum Thema Bewegung, die sich A an Endkunden richten, aber auch Seminare und Ausbildung für Therapeuten und Trainer. Alle meine Angebote, wo du auch kostenlose Guides findest, habe ich in den Shownotes verlinkt. Gut, ohne viele weitere Worte, viel Spaß.
Wir deklarieren Sachen als Bio und so ist es ja eigentlich aus der Natur gedacht und das muss deklariert werden und nicht das andere. Das müsste ja genau andersrum sein. Du müsstest sagen, okay, Bio ist normal und da müsste irgendwo Glyphosat draufstehen auf dem anderen Zeug. So müsste es sein und das ist ja alles komplett umgedreht in unserer Gesellschaft.
Ja, das ist wie, wenn man im Supermarkt so eine Health-Food-Abteilung findet, dann ist auch die Frage, was der Rest dann ist, wenn es kein Health-Food ist.
Ja, ja, und es ist halt alles verrückt und mein größter Tipp wäre da erstmal, die Sachen einem selbst so einfach wie möglich machen. Die Sachen, die man machen möchte, stell dir die in den Umfeld, wenn du mehr Bewegung haben möchtest. Pack dir vielleicht einfach nur eine Kettlebell erstmal oder irgendein einfaches Tool da ins Wohnzimmer, wo du ein bisschen Platz hast, wo es dir regelmäßig begegnet und du sagst, hey, ich mache jetzt einfach ein paar, weil es geht ja auch gar nicht darum, das weißt du ja auch oder das sagst du ja den Leuten auch, gar nicht darum, dass die einmal pro Woche ein richtig krasses Workout machen. Es geht darum, dass du viel Bewegung in deinen Alltag integrierst und dich immer wieder verschiedenartig bewegst. Und selbst wenn du das schon mal machst, ohne ins Fitnessstudio zu gehen und du hast eine kleine Kettlebell und machst immer wieder verschiedene Bewegungsmuster, da hast du ja schon mal einen riesengroßen Teil abgedeckt. Aber du musst es halt regelmäßig sehen und das musst du immer wieder begegnen. Und wie gesagt, es gibt ja so ganz banale Sachen, dass die halt einfach Studien gemacht haben, haben einen Teller Obst auf den Tisch gestellt und das Bier ganz, ganz weit unten im Kühlschrank vergraben und die Leute haben auf einmal angefangen, mehr Obst zu essen. Was für ein Wunder. Und so muss man sich halt sein Umfeld gestalten.
Ja. Ja, das ist super, super wichtig, so zu realisieren, weil ich persönlich, ist witzig, weil alle bezeichnen mich als sehr, sehr diszipliniert. Und ich nehme mich immer gar nicht so wahr, aber ich habe einen starken Wille, weiß nicht. Aber ich merke zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie bei uns viel Kekse da sind und so, findet mein Gehirn ganz intelligente Geschichten, warum die jetzt doch gut für mich sind und ich esse die auch schnell. Also ich zum Beispiel bin super gut im, weil ich habe ja viele Dinge studiert und alles kann man irgendwie rechtfertigen. Und dadurch könnte ich jetzt auch als Post-Workout-Meal, Pre-Workout-Snack die riesige Portion Lebkuchen oder so rechtfertigen, wie auch immer. Also wenn die da sind, dann esse ich die irgendwann auch.
Ist sehr schwierig, ja.
Wenn die nicht da sind oder einfach nur so sind, dass ich sie nicht sehe, dann esse ich sie auch nicht.
Dann das fehlen sie einem aber auch gar nicht. Dann fehlen sie einem halt 0,0. Und ich weiß nicht, ob wir jemals an diesen Punkt kommen, wo wir sagen, boah, ich brauche gar nichts mehr davon und es kann mir tagtäglich begegnen und ich habe keinen Bock drauf. Das glaube ich, ist eher wirklich die Ausnahme. Und wie gesagt, das mit der Pizza, diese Story, das stimmt dann schon auch. Aber wenn mir jetzt jeden Tag wirklich eine Pizza zu Hause stehen würde und meine Freundin würde die essen, würde ich wahrscheinlich doch viel, viel öfter mal ein Stück davon einfach essen, weil es halt da ist. Und deswegen sage ich, Partnerschaft extrem wichtig. Wenn der Partner die ganze Zeit Fernseh schaut, lange aufbleibt, Alkohol trinkt und sich schlecht ernährt, dann geht das irgendwann nicht, dass du völlig gesund, das geht nicht. Oder dann lebst du halt parallel mit deinem Partner, aber ihr habt keine Gemeinsamkeiten. Oder auch eben bei deinen Freunden, wenn du die ganze Zeit mit deinen Freunden verbringst, die sagen, hey, wir gehen mindestens zweimal am Wochenende und trinken uns mega einen an. Ja, dann wirst du da nicht auskommen. Oder du hast halt nichts mehr mit deinen Freunden zu tun.
Ja. Also ich denke, wenn der Hörer jetzt hört, das ist nicht einfach so umsetzbar. Ich lebe in einer kleinen Wohnung, wo ich nicht immer rausgehen kann und so weiter. Umfeld ist bei mir nicht ganz so. Dann ja, wirklich Step by Step. Und ich denke, es ist bei jedem so, dass es bestimmte Bereiche gibt, wo das eben nicht so optimal ist. Und da muss man dann halt einfach mit Disziplin, Willensstärke mal rangehen.
Definitiv. Und es gibt eben kurzfristige Ziele und dann gibt es mittelfristige Ziele und langfristige Ziele. Und wie gesagt, wir haben jetzt dann, meine Freundin und ich, lange, lange Zeit nach dem passenden Haus gesucht und davor war das halt alles suboptimal und dann war halt das mittelfristige Ziel, okay, wir wissen, das ist hier nicht optimal und jetzt suchen wir uns halt mittelfristig dann eine andere Bleibe, wo wir jetzt schon super viele Vorteile haben und jetzt wissen wir aber wieder, hey, es ist aber noch nicht das Endziel und noch nicht perfekt und jetzt für den Moment ist es okay, aber wir wissen, wir wollen irgendwann Haus am Waldrand, eigentlich keine Nachbarn, direkt am Wald, kleine Farm und das ist halt dann wieder für die nächsten 5-10 Jahre irgendwie das Ziel. Aber ich habe keine Ahnung, wann es dann passiert. Da vertraue ich halt jetzt dem Leben und dem Schicksal, dass wir genau sagen, hey, jetzt passt es und dann trifft man auch das passende Objekt und so. Da habe ich halt dieses Vertrauen mittlerweile ins Leben, dass ich mir überhaupt diese FOMO, diese Fear of Missing Out überhaupt nicht mehr habe, weil ich halt genau weiß, hey, das Leben, das kümmert sich um mich und diese Intention ist raus ans Universum und genau zum richtigen Zeitpunkt, irgendwann in den 5, 10 Jahren, was auch immer, wird es genauso passen, dass man sagt, boah, geil, was für ein Zufall. Ja, gibt dann eben keine Zufälle. Aber diese Intention ist halt schon raus und jetzt kann man sich entspannt zurücklehnen und seinen Teil der Abmachung halt einhalten und daran arbeiten und dann kommt das Leben und gibt dir irgendwann was zurück.
Ja. Ganz wichtig, finde ich, was du gesagt hast, war das Thema, dass Schmerz eben ein wichtiger Lehrer ist und das nutze ich persönlich eben auch für mich selbst, aber auch für Klienten. Also ich habe immer so zwei Dinge. Einmal, ich möchte einen Traum haben, der mich anzieht. Was ist mein Idealzustand? Den möchte ich wirklich spüren. Und dann möchte ich aber auch einen Schmerz haben und den kann man gerne eben auch verstärken. Also, weil da kann sich jeder fragen, okay, was passiert denn wirklich, wenn ich das eben nicht mache? Also, weil so ein Ziel wie, ey, ich möchte 5 Kilo abnehmen, das ist so ein bisschen langweilig. Also, cool, dann sehe ich vielleicht, bin ich vielleicht mehr geliebt von anderen, interessant. Wenn man dann aber sich mal vergegenwärtigt, ja, wenn ich jetzt nicht abnehme, dann nehme ich vielleicht weiter zu, meine Organe verfetten und ich kann in 30 Jahren nicht mit meinen Enkeln spielen, weil ich zu dick bin und ich kann meine Enkel vielleicht nicht aufwachsen sehen. Und das kann man individuell das Szenario ausmalen, so dass es richtig wehtut. Und diese, also natürlich möchte ich vor allem mich durch Freude leiten lassen, aber Angst kann auch ein legitimer Treiber da sein, meiner Ansicht nach. Voll. Und den kann man eben durchaus nutzen. Also wenn wir uns wirklich, also das ist ja das Interessante so, wenn wir uns wirklich vergegenwärtigen, was für einen Preis wir zahlen, wenn wir einen sehr unnatürlichen, krankmachenden Lebensstil haben, dann ist der wirklich, wirklich, wirklich enorm. Und das heißt, dieses Bewusstwerden ist so wichtig, weil das dann wirklich wehtut, wenn es klar wird, was wir dafür zahlen werden. Man kann so weit gehen, das muss ich sagen, das ist gerade ein Thema, was mir am Herzen liegt, dass ich auch einfach wirklich Familie habe oder andere alte Menschen sehe, die ganz schlimme neurodegenerative Erkrankungen haben. Finde ich ganz furchtbar. Neurodegenerative Erkrankungen, für mich ist Verstand, Denken so wichtig. Körper auch wichtig, aber Verstand ist für mich so wichtig. Und wenn ich sehe, wie Menschen eben Verstand verlieren und das leider die Konsequenz daraus ist, dass man sich leider jahrelang in der Nachkriegsgeneration nicht gut ernährt hat, nicht bewegt hat, alles völlig verständlich, warum. Aber das kann meiner Ansicht nach ein super wichtiger Treiber sein, um zu sagen, egal in welchem Alter, es geht immer noch, ja, ich mache jetzt, weil ich das eben nicht möchte. Und das ist der Preis dafür, dass ich jeden Abend mein Netflix-Doku mit Bier gucke. Das ist der Preis. Und es sind nicht nur die 3 Kilo mehr, die ich jetzt in den nächsten 3 Monaten zunehme.
Ja. Tony Robbins sagt immer so schön, die Leute verändern sich aus Desperation oder Inspiration. Und die meisten halt leider aus Desperation, aus Verzweiflung. Und Die Leute denken immer, gesunde Ernährung wäre teuer. Gesunde Ernährung ist nicht teuer. Den Preis, den du in 20, 30 Jahren zahlst, der ist teuer. Und das ist halt ein legitimer Punkt. Und ich sehe das auch bei meinem Opa leider, der hochintelligent war, 1,0er Abi Medizin studiert und jetzt halt Demenz hat. Da habe ich gesagt, auf gar keinen Fall möchte ich das jemals haben. Und wie gesagt, deswegen muss man sich dessen einfach halt bewusst sein. Und ohne Schmerz würden die Leute nichts verändern. Und Schmerz lässt sich ja dann auch erst Sachen wirklich wertschätzen, weil wenn man wirklich einmal chronische Leiden hatte, dann wacht man jeden Tag dankbar auf, wenn es weg ist. Hoffentlich. Und deswegen ist das halt völlig, völlig legitim. Und die Leute verstehen halt nicht, aber da sind wir auch wieder bei dieser neurologischen Reife und dieser neuromotorischen Reife. Wenn dein Gehirn halt leider nicht voll entwickelt ist und immer im Überlebensmodus ist, denkt dein Gehirn immer nur an den nächsten Tag, an den nächsten Tag, an den nächsten Tag. Manche Gehirne können leider wirklich diese langfristige Perspektive leider einfach wirklich gar nicht einnehmen, weil dein Gehirn denkt, boah, mir ist das egal, was in 10 Jahren passiert, ich werde morgen sterben, ich muss morgen erstmal überleben. Und deswegen müssen wir die Leute aus diesem Überlebensmodus rausbringen und Energie ein bisschen steigern, damit das Gehirn überhaupt die Kapazitäten hat, an in 10 Jahren zu denken. Weil wie gesagt, wenn du morgen vom Tiger davonrennen musst und morgen gefressen wirst, dann ist das scheißegal, was in 10 Jahren passiert. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass wir erstmal die Basics machen und erstmal sagen, hey, auch mit Ernährung, wenn es erstmal schwierig ist, du brauchst zu Beginn ein bisschen Disziplin, mach dir dein Umfeld so leicht wie möglich, aber Disziplin gehört dazu, wir müssen Energie steigern und dann werden diese Entwicklungen ganz von selber passieren, dass dein Gehirn sich entwickelt und auf einmal denkt, hey, ja, in 10 Jahren, da werde ich auch wahrscheinlich noch leben, so wie es mir gerade geht und es ist auch wichtig, ich muss jetzt hier was verändern. Und deswegen greift das ja alles so ineinander, weil wie gesagt, wenn du einfach auf Zellebene keine Energie herstellen kannst, dann hat dein Gehirn Angst, dass du morgen stirbst und nicht in 10 Jahren. Und da sieht man dann auch, wie kann es denn sein, dass manche Leute halt überhaupt nicht in 10 Jahre denken? Genau aus diesem Grund, weil das Gehirn so auch, ja, Angst ums Überleben hat, dass es gar nicht so weit denken kann.
Ja, die zeitliche Perspektive ist sehr, sehr wertvoll. Und dann die andere ist ja, der andere Mechanismus, der passiert im Überlebensmodus, dass wir halt, ja, dass auch sozial wir nicht mehr kompatibel sind. Im Überlebensmodus ist auch nicht so wichtig, was mit unserem Umfeld, mit unserer Umwelt praktisch passiert. Und ja, dieses um andere sich kümmern, das ist ja auch was eher entsteht, letztendlich, wenn wir im Lebensmodus sind.
Und voll, weil
wir sehen ja, dass wir eben nicht für uns sorgen und dadurch unsere Zukunft kaputt machen, aber dann, dass wir auch soziale Arschlöcher werden, Punkt. Dass wir eben realisieren, oder dass wir eben nicht realisieren, wie der Umwelt schaden, wie wir unseren Mitmenschen schaden, wie wir Entscheidungen treffen, die anderen eben schaden. Und ganz ehrlich, ja eben auch, ich finde ja, Gesundheit ist auch so wichtig, das ist unsere Verantwortung, weil, ja, das ist ein Punkt, da könnte ich natürlich ziemlich rumragen. Und das ist dieses, ich persönlich zahle meinen Krankenversicherungsbeitrag und so weiter, zahle aber ganz viel Geld, damit ich gesund bin, damit ich also niemals meine Krankenleistung brauche. Und dann gibt es halt ganz viele andere Menschen, die jetzt nicht in ihre Gesundheit investieren, und die dann, die ich, deren Teil ich später zahle. Und das ist auch, also meiner Ansicht nach, ist es unsere moralische Pflicht, auch gesund zu bleiben, damit wir A, kein Last für unsere Gesellschaft sind, für die Natur sind, aber auch für unsere Familie sind. Das ist auch ganz furchtbar, ja, später, wenn sich unsere nächsten Liebsten ewig um uns kümmern müssen, weil wir letztendlich nicht die Verantwortung für uns genommen haben, also nicht erwachsen geworden sind.
Definitiv, es ist unsere Pflicht, uns um unsere Gesundheit zu kümmern, aber es ist auch dann wiederum unsere Gesicht und unsere Pflicht, uns um unsere Finanzen zu kümmern, weil ich möchte auch später nicht meinen Kindern oder Enkelkindern finanziell auf der Tasche liegen, weil ich mich nie um meine Rente oder so gekümmert habe. Und wir haben diese Pflichten und das ist halt die Herausforderung mit dem Sozialstaat, wo man so ein bisschen das Gefühl vermittelt kriegt, hey, andere kümmern sich schon um mich, ich muss nicht machen. Wo ich völlig dafür bin, für einen Sozialstaat, dass wir uns um Leute kümmern, die es wirklich nicht können, die halt einfach, sagen wir, genetisch eine Erkrankung von Geburt an hatten, wo ich sage, hey, darum kümmern wir uns. Aber für alle anderen bin ich einfach viel, viel mehr dafür, auch wieder einfach ein, ja, Leistungsprinzip einzuführen. Oder man muss es ja nicht Leistung nennen, aber halt, ja, gerecht. Und zum Beispiel, wir sprechen jetzt am 2. Januar, es war jetzt Silvester, was die Leute hier nach 2 Jahren mal wieder geböllert haben, unfassbar. Und jetzt liegt der ganze Dreck rum. Und wer bezahlt's? Du und ich bezahlen das gleiche Steuergeld, damit das aufgeräumt wird, obwohl wir da gar nichts mit zu tun haben. Und das ist einfach halt nicht gerecht. Und wie gesagt, da hat jeder diese Verpflichtung, mehr Eigenverantwortung zu übernehmen. Und das ist auch wieder ein Punkt, der in der Therapie, finde ich, ganz, ganz wichtig ist. Der Patient muss Eigenverantwortung übernehmen. Keiner kann ihn gesund machen. Und deswegen finde ich das auch so schön, dass wir hauptsächlich in beratender Rolle tätig sind, weil dem Patienten ist völlig klar, ich werde dich nicht gesund machen, weil wenn du irgendwo hingehst, lässt dir ein paar schöne Infusionen legen, ach, ja, der Doktor macht das schon, ich muss nichts verändern. Ja, Pustekuchen, dir geht's besser, während du die Infusion kriegst, aber wenn du dein Leben nicht veränderst und Verantwortung übernimmst, und zwar für alles, für auch die schlechten Sachen, für all, oh, ich armer, ich habe einen scheiß Job, ich habe einen scheiß Chef, ich habe eine blöde Partnerin oder Partner, die mich immer quält. Du bist für das Ganze verantwortlich. Und das ist halt ganz, ganz wichtig. Und das ist erstmal wieder super hart für viele zu hören und zu sagen, nein, die Leute, die sind scheiße zu mir, dafür kann ich nichts. Meine Eltern sind schuld, die haben mich schlecht aufgezogen. Ja, kann vielleicht sein, aber du bist dafür verantwortlich, was du daraus gemacht hast. Und du bist vielleicht sogar verantwortlich, dass du dir mit deiner Seele genau diesen Körper und dieses Schicksal ausgesucht hast, um diese Erfahrung zu sammeln. Bin ich eigentlich mittlerweile fest von überzeugt, dass meine Seele sich das so ausgesucht hat und auch die schlechten Erfahrungen machen musste, um was zu lernen. Und damit kann man ja die Schuld auf gar niemanden, egal für was, auf niemanden schieben, sondern deine Seele hat sich das vielleicht so ausgesucht, um diese Erfahrung, auch die schlechten, zu sammeln, damit du halt was lernst oder damit du die Chance hast, daran zu wachsen, was auch immer. Und das ist halt ganz, ganz wichtig. Und das, ja, bin ich gespannt, wie wir das in der Gesellschaft schaffen. Ich glaube halt, wie gesagt, dass Leid einer der größten Antriebsfaktoren sein wird, dass wir diese Welt noch verändern können, weil halt viele sagen, boah, so möchte ich nicht leben, so möchte ich nicht, dass meine Kinder aufwachsen. Und dadurch haben wir halt die Chance, das Ganze nochmal rumzureißen.
Ja. Ja, das hoffe ich. Wir haben jetzt manchmal oder mehrmals das Wort so Erwachsenwerden angesprochen. Was bedeutet für dich Erwachsenwerden?
Erwachsenwerden gehört, der wichtigste Punkt ist eben, Selbstverantwortung zu übernehmen. Erwachsenwerden heißt, dass du halt Verantwortung für dich und dein Leben und auch für dein Umfeld mit dann nimmst, wenn du es dann kannst. Und Erwachsenwerden bedeutet für mich aber eben auch, mit dir selber in Verbindung zu sein, dass du genau weißt, was brauche ich jetzt? Ist es jetzt an der Zeit, auf mich selber zu achten, oder muss ich jetzt einfach auch mal, weil ich erwachsen bin, die Zähne zusammenbeißen und mal auf was verzichten oder mal was machen, damit ich halt an ein Ziel kommt? Also dieses Ding, dass ich sofortige Bedürfnisse nach hinten schieben kann, das gehört halt auch zum Erwachsenwerden dazu. Ich muss nicht jetzt die Pizza haben. Ich möchte in 5 Jahren auch immer noch gesund sein. Kinder dürfen einfach, weil sie nicht erwachsen sind, sagen, ich möchte das jetzt haben. Wir Erwachsene sind dann dafür zuständig zu sagen, ja, aber du kriegst es erst später. Und das gehört halt so zu diesem Erwachsenwerden dazu, dass du halt Verantwortung übernimmst für dich, für dein Umfeld, für deine Familie, für den Planeten, und dass du halt lernst, wirklich, wann brauchen wir Disziplin, wann muss ich das mal aufschieben und wann muss ich sagen, so, jetzt ist es aber auch an der Zeit, dass ich mich mal ausruhe, mich erhole, mich mal hinlege, um dann auch wieder später mehr Energie zu haben. Das sind so, finde ich, ganz, ganz entscheidende Faktoren vom Erwachsenwerden.
Ja. Ja, wunderbar. Das ist ganz wichtig, eben zu reflektieren, sich damit zu beschäftigen, weil wir dann merken, dass die meisten Menschen, egal wie alt sie sind, eben letztendlich nicht voll erwachsen geworden sind. Und das kann man durchaus auch nachholen. Bei den ganzen Themen, die du jetzt gesagt hast, mit der Energie, ist für mich eine wichtige Realisation gewesen. Also Energie auf Zellebene ist super, super, super wichtig. Aber ich stelle eben durchaus auch fest, dass wenn ich im Einklang mit meinen Werten lebe, und das heißt auch, wenn ich soziale Verbindungen und sowas pflege, dann bekomme ich auch ganz viel Energie. Also ich habe festgestellt, teilweise, ich kann sehr gut mich um mich insofern kümmern, dass ich gerne meine Routinen mache, ich kann perfekt essen und so weiter. Habe dann aber gemerkt, ja, wenn ich aber diese Verbindungen nach außen, das kann sein, ich handle vielleicht so, wie ich jetzt gesellschaftlich nicht perfekt finde, weil ich Dinge kaufe, die ich eigentlich ethisch nicht gut finde. Es kann aber auch heißen, ich nähere meine Freundschaften nicht, dass mir das extrem viel Energie zieht. Also wenn wir Gesundheit eben so im Kontext begreifen, mit allen Verbindungen nach außen eben auch, ist wichtig eben für mich zu realisieren, ja, ich kann Energie kriegen, wenn ich eben nett zu anderen bin, wenn ich freundlich bin, wenn ich dankbar bin, wenn ich Liebe verteile, oder ich sag gerne, wenn ich Feenstaub verteile, dann kann ich dadurch auch Energie kriegen. Vielleicht ist nicht so auf Zellebene oder so, aber das, ja, auch das sind Energiespender für mich.
Ja. Ich würde jedem raten, jeden seiner Lebensbereiche sich anzuschauen. Also man kann erstmal allgemein Ernährung sagen, man kann dann auch sagen Ernährung, Wasser, Beziehungen, Job, und man kann halt wirklich sagen, man kann dann plus minus null machen, gibt mir dieser Bereich, so wie er ist gerade, mehr Energie, als ich tatsächlich reingebe, dann ist es ein Plus, ist es neutral, ist es eine Null, oder kostet es mich deutlich mehr Energie? Und am Ende des Tages, wenn du dir deinen Job anschaust, ist ja dein Gehalt auch eine Form der Energie, die du zurückbekommst für deine Leistung. Wenn du halt unterbezahlt bist, bist du die Batterie, die immer rein, rein, rein gibt, aber halt nicht zurückbekommt. Und am Ende des Tages muss man sich jeden seiner Lebensbereiche anschauen. Und ich glaube, jeder kennt diese Energievampire auf menschlicher Ebene. Wenn man mit der Person Zeit verbringt, geht es am hinterher immer schlechter. Da sieht man ja, dass man gegeben hat, gegeben hat, gegeben hat, aber halt nichts zurückkommt. Und das ist ja so unfassbar wichtig. Und ich merke dann auch, bei Patienten sehe ich ja über die Haarmineralanalyse, wie gut du ungefähr auf dieser rein körperlichen Ebene Energie herstellen kannst. Und ich habe Leute, die können da wirklich gut Energie herstellen, sind aber chronisch müde. Und da bin ich halt felsenfest davon überzeugt, dass das Warum dahinter fehlt und der Körper sagt, hey, wofür soll ich dir Energie geben? Du machst ja eh nichts Sinnvolles damit. Wir haben diese körperliche Ebene und müssen halt dann immer weiter in diese anderen Ebenen, damit du auch eben dieses Warum hast, weil dein Körper sagt, hey, wenn du hier kein sinnvoller Teil dieser Gesellschaft bist, wir Menschen sind einfach nicht ein Tier, dann kriegst du keine Energie mehr. Und deswegen wissen wir ja, der einzige Faktor, der dich ohne alles andere töten wird, ist soziale Isolation. Wenn dein Gehirn versteht, du bist nicht mehr Teil des Ganzen und nicht mehr Teil der Herde, dann wird dich das umbringen, egal ob du alles andere halt perfekt machst. Und da gibt's keinen anderen Faktor, der dich als Einzelfaktor umbringen wird. Wenn du nur rauchst und alles andere richtig machst, kein Problem. Wenn du nur das falsch machst, nur das, soziale Isolation wird dich langfristig umbringen, weil du einfach nichts mehr dazu beiträgst.
Das ist interessant, das würde mich interessieren, da habe ich jetzt nicht so viel drüber gelesen, aber mein Gedanke ist, wenn ich jetzt zum Beispiel mich als Teil der Natur begreife und meinen Sinn vielleicht irgendwie darin sehe, auch der Natur zu dienen und dann vielleicht mich als im Geflecht der Natur wahrnehme und vielleicht nicht viele soziale Kontakte habe, aber eben da so ein Naturmensch bin, der da ganz viel Erfüllung findet, da seinen Beitrag leistet, würde mich interessieren, ob das auch ein Faktor sein könnte, der da... Definitiv. Also ich denke, ja. Dieses Warum, irgendeine Form von ganz großem Warum. Ja. Und klassisch, wenn wir diese Blues uns angucken, ist das oft halt dieser Großfamilienkontext. Dieser, ich kümmere mich um meine Urenkel, ich werde gebraucht. Ja. Ja. Aber ich denke, es könnte auch andere Kontexte geben, warum es für unseren Organismus Sinn ergibt, dass wir noch auf der Welt noch einen Sinn
Definitiv. Haben. Definitiv. Also ich würde Isolation auch damit beschreiben, halt dieses Gefühl der Einsamkeit. Aber wenn du, wie gesagt, sagen wir wirklich dich um Tiere und Natur kümmerst, ich glaube, ein Leben lang komplett abgeschottet davon zu leben, ist trotzdem schwierig. Das, glaube ich, könnten wir erst wirklich nachvollziehen, wenn wir es mal gemacht haben oder mit irgendjemandem reden. Aber
dann redet halt auch keiner mehr mit uns. Das ist ja das Problem.
Ganz genau. Also ich glaube, mit Isolation ist halt wirklich auch gemeint, dass du halt nichts zurückgibst. Ja. Und wenn du halt wirklich noch einen Nutzen für die Welt hast, glaube ich definitiv, dass das so war. Aber ich glaube einfach, dass in unserer Menschheitsgeschichte und Evolution du früher komplett alleine einfach in der Natur auch nicht überleben konntest. In der heutigen Zeit kannst du es, aber früher konntest du es einfach nicht. Deswegen kann ich mir schon auch vorstellen, dass für unsere Biologie komplette soziale Isolation einfach auch so epigenetischen Schalter dann umgelegt hat und gesagt, okay, jetzt ist es dann langsam vorbei. Aber definitiv ist das ein spannendes Thema. Aber im Großen und Ganzen einigen wir darauf, dass es halt um dieses Warum gibt. Man gibt halt nichts mehr zurück, sei es jetzt den Planeten oder halt der Menschheit.
Ja, das denke ich auch, genau, ja. Und das ist dann dieser Appell, den ich immer gerne mache, ist eben, ja, Gesundheit ist super gut, aber Gesundheit ist ein Mittel zum Zweck. Und wir müssen, weiß nicht, was mit unserer Gesundheit letztendlich anstellen.
Definitiv, und Gesundheit und Energie ist auf dieser Pyramide unten das Fundament. Und dann musst du halt aber in der Pyramide auch weiter nach oben schreiten. Aber wie gesagt, wenn dir das Fundament halt fehlt, dann ist halt alles andere unwichtig. Wenn du chronisch müde bist und irgendwie den Tag überstehen möchtest, willst du nicht über deine Träume nachdenken, dann willst du einfach den Tag überstehen. Und Gesundheit, Energie ist das Fundament. Und dann müssen wir halt auf dieser Bedürfnispyramide weiter oben und über eben das Sozialgefüge reden, Individuation, Selbstverwirklichung. Warum bin ich wirklich hier? Und das ist halt dann keine Einbahnstraße, dass das nur nach oben geht, sondern wenn du halt dich selbst verwirklichst, geht's nach unten und wird dein Fundament auch breiter machen und dir mehr Energie zurückgeben. Und das ist halt das super, super Spannende, wie sich all diese Bereiche miteinander halt, wie alles wieder zusammenhängt.
In meinem Kopf ist das ja immer irgendwie ganz logisch dann. Und dann merke ich aber so, wie das halt leider nicht so logisch ist. Deshalb bin ich gespannt, wie sich das eben entwickelt.
Ja, aber ich weiß nicht, ob das wieder daran ist, Bubble, dass wir in unserer Bubble sind, aber ich habe das Gefühl, unsere Bubble wird größer. Und du kannst mit immer mehr Leuten darüber reden. Und was halt dann aber wieder halt so schade ist, zum Beispiel, dass halt viele Bioläden und Bio rein gerade pleite gehen, weil halt sagen, okay, Inflation wird größer, Armut wird größer, die Leute, das Erste, wo sie halt aufhören zu sparen, was ja auch wieder total unlogisch ist, bei ihrer Ernährung, bei ihrer Gesundheit. Und da bin ich wirklich noch gespannt, ob das wirklich so ist, dass immer mehr Leute aufwachen oder halt wir einfach in dieser Bubble sind und eigentlich ist es im Großen und Ganzen nicht so. Ich bin gespannt, aber wie du halt auch sagst, wir beide sehen es ja für uns an, dass wir die Pflicht haben, dass wir halt unseren Teil auf diesem Planeten dazu beitragen, dass wir halt durch das alles, was wir kostenlos raushauen, dass wir halt den Leuten helfen wollen und sagen, wir tragen unseren Beiteil, dass du, der jetzt hier zuhörst, gesünder, bewusster leben kannst. Und das ist halt unsere Pflicht. Und deswegen machen wir das ja auch. Und deswegen ist uns beiden das ja, glaube ich, auch relativ egal, was jetzt andere darüber sagen würden, der halt komplett sagt, ja, was seid ihr denn da für verrückte Hippies? Wir gehen halt einfach unserer Pflicht danach. Und da bin ich einfach wirklich unfassbar dankbar, dass wir in so jungem Alter schon, wissen, dass das so unsere Berufung ist. Und dafür bin ich unfassbar dankbar, weil es gibt so viele, die in dem Beruf verloren sind, Patienten, die sagen, ja, ich weiß nicht, was ich machen möchte. Und da bin ich einfach so dankbar, dass wir das so früh finden durften und jetzt sagen würden, hey, ich weiß genau ungefähr, wo die Richtung lang geht. Let's go.
Licht spielt eine absolut entscheidende Rolle für deine Gesundheit. Es synchronisiert entweder deinen Biorhythmus mit der Natur oder bringt deine innere Uhr völlig durcheinander. Das verursacht neben Symptomen wie Schlafstörungen und Erschöpfung auch Stimmungstief und eine Reihe von weiteren gesundheitlichen Problemen. Entscheidend ist das richtige Licht zur richtigen Zeit. Im Idealfall orientierst du dich eben an der Natur und bekommst nur Naturlicht. Aber da das nicht immer möglich ist, können technische Helferlein eine großartige Möglichkeit sein. Wertvolle Lösung hat hier Lichtblock geschaffen. Die Produkte von Lichtblock benutze ich täglich und verschenke auch sehr, sehr oft. Eine meiner Lieblingslösungen sind Blaulichtblockerbrillen. Diese trage ich am Abend, um meine Augen eben vor blauem Kunstlicht zu schützen und besser zu schlafen. Die habe ich tatsächlich meiner gesamten Familie schon geschenkt und auch meine Eltern merken, dass sie bedeutend besser einschlafen können. Eine weitere kraftvolle Lösung von Licht sind Rotlichtlampen. Rotlicht kann sogar helfen, die Netzhaut zu regenerieren. Ich benutze die Rotlichtlampe von Lichtblock zum Beispiel am Morgen bei meinen Atemübungen, meiner Meditation. Da setze ich mich eben direkt vor die Rotlichtlampe und weiß, dass sich dadurch meine Sehfähigkeit verbessert und allgemein fühle ich mich beruhigt und besser regeneriert. Wenn du nachts aufs Klo musst, kann es das Problem sein, dass du entweder den Weg zur Toilette nicht findest, wenn du kein Licht anmachen möchtest, oder dass das Licht auf dem Weg zur Toilette eben deinen Schlaf stört, sodass du nicht wieder einschlafen kannst. Und auch hierfür hat Lichtblock eine großartige Lösung. Und das sind die Nachtlichter von Lichtblock, die nur rotes Licht machen, was eben deinen Schlaf nicht stört. Schau sehr gerne bei Lichtblock vorbei. Und wenn du mehr hören willst, dann hör dir sehr gerne meinen Podcast mit dem Gründer von Lichtblock, Daniel Senkter, an. Du sparst auf alle Produkte bei Lichtblock 10% mit dem Code ThinkFlowGrow10. Das ist ThinkFlowGrow10, alles klein und zusammen, auf www.lichtblock.de.
Ja, ich bin auch unfassbar dankbar dafür. Für meinen Teil kann ich nur mal sagen, ich bin tatsächlich da sehr, sehr, sehr sensibel. Und genau, also mir fällt es nicht immer leicht, wenn andere Leute was sagen, mich ganz klar davon abzugrenzen. Ich bin da ja super, super sensibel. Und es ist immer eine Herausforderung. Es ist immer dieses, ja, man hat 100 tolle Kommentare und dann ein jemand, der einen eben nicht versteht. Und mein rationaler Geist weiß genau, alles okay, aber trotzdem würde ich lügen, wenn da nicht mal ein Tränchen geflossen ist oder so.
Schon, aber da ist dann auch wieder die Frage, wie weit man in seiner eigenen Symbiose schon gereift ist. Weil wie gesagt, ich glaube immer, wir Menschen sind soziale, wir sind einfach ein Herdentier. Und da wird immer, aber da sind wir halt wieder bei dieser Symbiose. Und wenn man da noch ein bisschen zu sehr in der Symbiose steckt, trifft einen das wirklich halt sehr, sehr stark. Und wie gesagt, Corona war eins der besten Zeichen dafür. Wenn ich mit den Leuten individuell geredet habe, dachte ich, boah, keiner versteht hier diese Lockdown- und Sachenmaßnahmen. Aber im Großen und Ganzen haben alle gesagt, nein, das ist richtig. Weil ich halt ganz, ganz viele gesehen habe, die in der großen Masse sich niemals getraut hätten zu sagen, hey, vielleicht sollten wir hier drüber nochmal nachdenken, was wir hier machen. Weil sie halt einfach zu sehr in dieser Symbiose drin war. Und da bin ich einfach sehr, sehr dankbar, dass dann Teil auch meiner Persönlichkeit einfach schon immer so war, dass das für mich das nie so ganz, ganz wichtig war. Und aber ich halt auch merke, wenn wir an diesen Symbiose-Sachen, auch mit diesen Reflexen und dem Nervensystem arbeiten, dass es den Leuten auf einmal leicht fällt, Nein zu sagen. Und wir haben das auch bei Kindern gesehen, wo wir die Kinder von Patienten zu diesen frühkindlichen Reflexen geschickt haben. Und dann sagen mir auf einmal meine Patienten, hey, nach 3 Wochen mit den Übungen hat mein Kind das erste Mal in seinem Leben Nein gesagt. Und die waren erstmal alle völlig schockiert und dachten, was ist denn jetzt los? Und die hat auf einmal gesagt, das kleine Mädchen, nein, das will ich nicht. Und die hat früher immer zu einem Ja gesagt. Und es ging nach 3 Wochen schon, weil natürlich sie neuromotorisch viel, viel schneller da Veränderung sieht. Und es ist halt dann schön zu sehen, dass du siehst, okay, wenn die das jetzt von klein auf lernt, das wird dir so viel Leid ersparen, dass die halt leichter sich abgrenzen kann und sagt, nein, das möchte ich nicht, nein, das bin ich nicht, nein, das ist deins und nicht meins. Und das ist das, was darüber halt so super entscheidend ist und wo wir über verschiedene Ecken ansetzen, dass der Patient in seine Individuation kommt und sich abgrenzen kann und Nein sagen kann. Das ist fast einer der wichtigsten Sachen überhaupt.
Ja, das ist wunderschön, wie du das beschreibst, weil mein Nachwuchs ist auch nicht mehr lange hin jetzt und ich finde es tatsächlich fantastisch, diesen Gedanken dann, wie besser der Start wird, also diese Evolution zu sehen, wie ich ganz viele Glaubenssätze erst gar nicht da aufkommen lasse, gar nicht so viele Zwiebelschalen da erst kommen lassen kann. Und ich freue mich so, dass meine nächste Generation quasi dann weniger Themen aufzuarbeiten. Natürlich auch ganz viele Themen, die mir natürlich noch gar nicht bewusst sind. Ich würde ja, es wäre völlig unlogisch, wenn ich jetzt irgendwie denken würde, ich wäre an irgendeinem Ziel. Das ergibt keinen Sinn. Aber wie es durchaus weniger Päckchen abzutragen gibt für die nächste Generation, hoffentlich.
Definitiv. Das ist auch meine große Hoffnung, dass wir über unsere Arbeit die nächsten Generationen, dass wir denen halt einfach einen leichteren Start ins Leben ermöglichen können. Und die große Gefahr ist natürlich auch wieder für uns, wenn wir Eltern sind, über unsere Begeisterung, dass wir halt auch unseren Kindern was aufstülpen. Auch wenn wir es positiv meinen und sagen, boah, guck mal, wie geil Bewegung ist. Und das ist die große, große Gefahr. Und wir werden es nie perfekt machen. Aber ich glaube trotzdem, dass einfach schon Schwangerschaft, Geburt, ersten Lebensjahre, dass halt ein ganz anderer Start ins Leben ist. Und ich glaube, einer, da sind wir wieder bei Pflichten, einer Pflicht als Menschen und als Eltern ist es, dass wir unseren Kindern ein besseres Leben ermöglichen wollten, als wir das hatten. Und wenn das jede Generation wieder für die nächste versucht, dann entwickeln wir uns ja auch als Menschheit. Und ich möchte, dass meine Kinder einen besseren Start ins Leben haben und eine bessere Rahmenbedingung haben und die Kinder aber dann selber aus dieser Rahmenbedingung machen können, was sie wollen. Und das, finde ich, ist eine unserer Pflichten als kommende Eltern oder als werdende Eltern, dass unsere Kinder einen besseren Start ins Leben haben oder bessere Rahmenbedingungen haben, als wir das hatten.
Ja, und das sehe ich tatsächlich genauso in unserer Verantwortung. Ich muss sagen, für meine Reise im letzten Jahr war dann eben interessant, weil ich habe das ganz stark eben gespürt und dachte, ehrlich gesagt, dieses Jahr, ich muss meinen Scheiß aufräumen, da gibt's Dinge, die ich aufräumen muss. Und weiß aber genau, ja, manche Dinge kann ich auch wieder nicht erzwingen, die brauchen ihre Zeit, da kann ich loslassen. Und das ist natürlich immer eine interessante Situation, was
voll super und
in der Balance die schwer ist.
Viele Punkte, Tim, werden wir, glaube ich, auch erst aufarbeiten können, wenn wir Kinder haben, weil, glaube ich, Kinder ist das krasseste in Persönlichkeitsentwicklung, was es jemals geben würde. Ich glaube, Beziehung ist das erste krasse Thema. Viele Sachen kannst du alleine ohne einen Partner, der dich die ganze Zeit spiegelt, überhaupt nicht angehen. Und dann kommen noch mal ganz, ganz viele Themen, die kannst du ohne Kind nicht angehen. Weil Kinder halt so uneingenommen sind und die sagen dir halt direkt ins Gesicht die Wahrheit und du denkst dir, hä, wie geht denn das? Und da kriege ich Gänsehaut, wo ich daran denke, weil es halt so spannend sein wird und viele Sachen können wir ohne unsere Kinder, werden wir niemals angehen können und so Sachen, wie wir halt auch ohne Partner nicht angehen können.
Ja. Ja, super spannend. Ein Thema würde ich mit dir gerne noch besprechen und das ist so das Umfeld angesprochen. Und Umfeld prägt uns eben super stark und du machst ja eben super viel mit deinem Umfeld und hast eben auch krasse Geschichten, finde ich, mit Klienten oder auch bei dir. Ich sehe im Hintergrund eben Luftreiniger. Ich weiß ja, Baubiologie ist bei dir eben ein großes Thema, aber auch Wasser. Und das sind so Punkte, die haben, glaube ich, viele eben nicht auf dem Schirm. Und genau, darf ich bitten, was sind so Dinge, die du eben bei vielen Leuten übersehen siehst, was Hebel sein könnten, wo regelrechte Wunder passieren, obwohl Wunder ich immer als sowas definiere, was so ein komplexer Wirkmechanismus ist, dass ich keine Lust habe, es auszuführen oder ich es eben noch nicht verstehe. Aber
ja, Wunder, ich finde, es gibt halt eigentlich, finde ich, keine Wunder, weil wenn du einmal verstanden, wie es lässt, dann ist es für dich wieder logisch. Und
Genau. Aber oft habe ich keine Lust, in zwei Sätzen das zu erklären, dann sage ich, das ist halt ein Wunder.
Genau. weil wir da ja auch beim Thema Pitchen sind, also weil ich diesen Bereich Umfeld halt so wichtig finde, habe ich dafür auch einen Kurs gemacht, weil ich gesagt habe, ich kann nicht mit jedem Patienten drüber reden und ich habe halt einen Kurs gemacht und habe mir halt da die wichtigsten Themenbereiche rausgesucht und habe halt da Thema Schlaf, Luft, Licht, EMF, elektromagnetische Felder, Geräusche, Lärm, Zahngesundheit, Bewegung und noch einen Bereich mir halt rausgesucht, weil ich finde, das sind halt die wichtigsten. Und Licht ist ja glücklicherweise, glaube ich, in unserer Bubble jetzt mittlerweile schon ein bisschen wichtiger. Also da hat ja auch unser Freund Daniel einen riesen Anteil, dass er halt immer sagt, hier Blueblocker und Rotlicht und geht an die Sonne und so. Und ein großer Bereich, glaube ich, der wirklich viel, viel unterschätzt ist, der uns beide gerade auch betrifft, ist einfach wirklich künstliche Strahlung. Weil wenn man sich da in dem Bereich wirklich anguckt, wie krass sich das vervielfältigt hat in den letzten 20 Jahren nur. Ich habe mir da in einem Kurs eine Zahl angehört, die haben gesagt, das hat sich quadrillionfacht. Also so viele Nuller habe ich in meinem Leben noch gar nicht gesehen. Und wenn man sich einfach nur mal anguckt, Handymasten, so 2008 und 2018, unfassbar. Und das ist halt einfach die pure Menge der Sachen, denen wir da ausgesetzt sind, und zwar halt einfach so körpernah. Der Handymast macht mir gar nicht so viele Sorgen. Sorgen machen mir die ganze Zeit das Handy in meiner Hosentasche, der Laptop, an dem ich arbeite und all die eigenen Geräte, die ich habe. Und es macht sie aber auch wieder so schön, weil ich selber halt kontrollieren kann, weil ich selber sagen kann, hey, ich versuche Distanz aufzubauen, ich versuche Sachen zu verkabeln, ich versuche Sachen auszuschalten, wenn ich sie dann nicht mehr brauche. Also das Schöne ist bei EMF, finde ich auch, bei so diesen elektromagnetischen Feldern, bei diesen künstlichen elektromagnetischen Feldern, dass du zu 80% die Kontrolle darüber hast. Und das finde ich halt dann so wieder so schön, einfach diese banalen Sachen zu sagen, hey, schalt dein WLAN wirklich nachts aus, wenn du es nicht brauchst. Pack dein Handy in Flugmodus, wenn du es nicht brauchst. Versuch ein bisschen Abstand zu machen. Guck, kannst du doch vielleicht Homeoffice heutzutage ja einfach deinen Computer mit deinem WLAN-Router mit einem Ethernet-Kabel verkabeln und Wi-Fi einfach ausschalten oder zumindest dir nicht eine Stunde lang dein Handy an den Kopf halten, wenn du telefonierst, machst auf Lautsprecher oder hol dir ein Headset. Also die großen Faktoren, das sind wirklich low-hanging fruits, die du da selber machen kannst. Und ich glaube einfach, dass das der größte Faktor ist, der sich in letzter Zeit einfach vervielfacht hat und den wir am einfachsten kontrollieren können. Und dann für die anderen 20% kann man ein bisschen mehr Geld ausgeben und vielleicht Abschirmsachen für Handymasten und sowas holen, wobei das ja auch nicht jeder braucht. Das, man kann nicht sagen, nur weil du ein Handymasten siehst, wird der ein Problem für dich sein. Bei manchen ist das wirklich so, dass dieses Signal direkt durch dein Bett gehen kann und das macht große Probleme. Und es kann aber auch genau sein, dass der genau in die anderen Richtungen von dir strahlt und du gar nichts davon abkriegst. Das muss man dann halt messen und dann kann man immer mal noch mehr Aufwand betreiben. Aber 80% ist die Geräte und die Sachen, die wir selber in unseren eigenen vier Wänden haben. Und der Faktor, immer wenn ich mit Leuten dann zoome oder was weiß ich, sehe ich halt, okay, oder auf ihr Handy schaue, die haben halt an ihrem Handy, obwohl sie es gar nicht brauchen, WLAN an und Bluetooth an und all die Sachen und das vervielfältigt sich halt, wo ich sage, hey, völlig unnötig gerade. Oder halt die ganze Zeit ja irgendwelche Geräte wie Smartwatches am Körper tragen und sich halt da die ganze Zeit bestrahlen. Und das ist halt einfach, wenn wir uns als elektromagnetisches Wesen verstehen, konstant Störsignale. Und da, finde ich, kannst du dich dann perfekt ernähren, wenn du halt ja die ganze Zeit in diesen Feldern sitzt, obwohl du es gar nicht benutzt, ist es halt einfach ein großer, großer Faktor. Und wir wissen halt mittlerweile über Studien, warum das eben so gefährlich ist, weil das halt die ganze Zeit oxidativen Stress auslöst und die ganze Zeit zu einem Kalziumeinstrom in die Zelle führt und deine Zelle und du im wahrsten Sinne des Wortes halt einfach verkalkst. Und ja, das ist das, wo ich finde, da Low-Hanging Fruits kann man so viel einfach selber machen, ausschalten, Distanz reinbringen, wenn man es selber nicht braucht und sich wirklich was krass Gutes tun. Und seit ich da halt wirklich viel drauf achte und wir auch im Schlafzimmer jetzt ein bisschen mehr noch gemacht haben, also wir hatten auch wirklich einen Baubiologen da, der hat das alles gemessen im Schlafzimmer und hat gesagt, boah, krass, ihr habt schon mal wirklich sehr viel Glück. Ohne irgendwelche Schutzmaßnahmen ist das eins der niedrigsten Schlafzimmer, das ich in letzter Zeit gemessen habe. Aber hier kommen trotzdem noch zwei Handymasten durch. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir bringen jetzt hier von so einem Abschirmvorhang, bringen wir die an. Dann hat er das halt danach gemessen und hat gesagt, guck mal, jetzt empfange ich es nicht mehr. Also mir geht's da wirklich auch erstmal rein physikalisch, kann ich das messen und dass es hilft. Und dann hat er gesagt, guck mal, von da kommt es. Da bringen wir jetzt einen Vorhang an und da. Und wenn wir den anbringen, hier messe ich, ist nichts mehr messbar. Und da habe ich gesagt, hey, guck mal, mir ist es das wert. Die banalen Sachen habe ich schon. Ich gebe da jetzt das Geld aus und bringe da so einen Vorhang an. Und seitdem schlafe ich auch noch mal deutlich besser, finde ich.
Ja, das ist faszinierend, weil ja oft sagen Leute, okay, man fühlt das nicht. Ich habe in meiner Erfahrung eben gemerkt, letzten Jahre, dass ich immer sensibler geworden bin und immer mehr fühle. Also zum Beispiel viele Netzschalter höre ich ganz einfach als Fiepen. Ja. Da fällt mir nur auf, dass manche andere Leute das eben gar nicht hören, dieses Fiepen. Ja. Also ich glaube schon, je feiner man wird, und es gibt natürlich auch Leute, die einfach sehr sensibel da von sich aus sind. Oft sensible Frauen einfach oder so, die das von sich aus einfach schon direkt merken. Genau. Und gerade, ich würde mal sagen, grobe Männer merken da Stereotyp auf weniger.
Der Punkt ist halt wieder der, wo ich gesagt habe, je gesünder du bist, desto mehr spürst du halt. Und dann kommen die Leute auf einmal auch, ja, Gluten, kein Problem, vertrage ich, dann lassen die es eine gewisse Zeit weg, essen wieder ihr Weißbrötchen und sagen, hey, jetzt vertrage ich das auf einmal nicht mehr. Nein, dein Körper redet besser mit dir. Je gesünder du wirst, desto besseres, schnelleres Körperfeedback kriegst du. Und das ist Fluch und Segen meist zugleich. Ich sehe es hauptsächlich als Segen. Für manche ist es halt Fluch, weil sie auf einmal gewisse Sachen nicht mehr machen können, ohne dass es ihnen richtig schlecht geht. Und so ist es eben auch mit elektromagnetischen Feldern. Aber natürlich ist es auch, je kränker du, glaube ich, bist, dann kann halt dieser minimale Reiz schon viel zu viel sein und du kriegst Kopfschmerzen, weil du am Laptop bist. Und wenn du halt wieder völlig gesund bist, kriegst du es halt auf einmal auch nicht mehr. Also es geht in beide Richtungen. Aber ich würde grundsätzlich sagen, je gesünder, desto schnelleres und einfaches Körperfeedback kriegst du von all diesen Reizen. Und das ist halt ein großer Punkt. Und ich merke das eben auch mit Strahlung. Und ich merke, dass es mir deutlich besser vom Energielevel geht, wenn ich darauf halt einfach mehr achte und halt wirklich versuche, Sachen so gut wie möglich zu verkabeln. Und ich finde halt schön, da sind wir wieder bei unserer Logik, wir können es halt einfach messen. Ich kann messen, guck mal, wenn ich das jetzt anstecke und das ausmache, dann ist das weg. Und davor ist es halt da. Und ich kann jetzt in Studien mittlerweile messen, über Rattenstudien und so, wenn ich da jemanden die ganze Zeit bestrahle, was macht das denn? Und ja, das finde ich ist halt wirklich so low-hanging fruits. Und langfristig, wie gesagt, ist halt dann das große Ziel, irgendwo hinzuziehen, wo wirklich erstmal gar kein Handymast und all das gar nicht ist oder du keine Nachbarn hast mit 100 WLANs. Das ist dann wieder das langfristige Ziel.
Ja, spannend. Ja, Wasser ist ja auch immer so ein Thema. Also ich persönlich benutze einen Wasserfilter, aber ich bin neu umgezogen. Ich habe noch nicht mein Wasser gemessen. Wie ist da deine Erfahrung? Denkst du, jeder sollte Wasserfilter benutzen oder sollte man messen machen?
Das Problem ist halt da, finde ich, das Geld, was du für eine ordentliche Messung ausgibst, ist fast schon das Geld für den Wasserfilter. Also alleine, du hast ja ungefähr, finde ich, drei Parameter. Du hast Medikamentenrückstände, du hast Pestizide und du hast Schwermetalle. Und jeder dieser Parameter zu messen, bist du bei 100 bis 150 Euro. Wenn du jetzt alle drei misst, bist du bei 450 Euro. Dafür kriegst du fast schon einen halben oder einen guten Wasserfilter. Und wenn du dir halt wirklich einfach da Berichte anguckst, ich habe dann einfach mal geguckt, was findest du denn Mainstream auf YouTube? Und da habe ich das einfach mal eingegeben. Und da habe ich halt einen Bericht vom SWR, also öffentlichen Rundfunk, gefunden, die halt wirklich im Trinkwasser mal Medikamentenrückstände gemessen haben und gesagt, hey, die sind krass hoch. Und dann sind die da in so eine Kläranlage. Und da hat er gesagt, ja, wissen wir, kostet Milliarden, wenn wir da die Filter in den Kläranlagen in ganz Deutschland verbessern wollen und der deutsche Staat sagt, wir haben kein Geld dafür. Und da haben die überall halt Sachen gemessen und haben halt einfach nur Medikamentenrückstände, Antidepressiva, Schmerzmittel und eben auch Nitrate aus der, aus der Gülle von der Landwirtschaft gefunden und haben gesagt, das ist viel, viel zu hoch. Und das findest du halt einfach schon im öffentlichen Fernsehen auf YouTube. Und wie gesagt, da wissen wir, dass das nur die Spitze des Eisbergs ist und wir bestehen einfach zu einem großen, großen Teil aus Wasser. Und ich sage jedem Patienten, hey, deine erste größere Investition sollte ein guter Wasserfilter sein. Und damit geht's halt an, weil bevor wir Sachen rauskriegen aus dir, wollen wir erstmal, dass nicht so viel neuer Blödsinn da reinkommt. Und wie gesagt, wir finden einfach viele Sachen im Wasser, die wir nicht haben wollen. Und da finde ich, gibt's halt schon wirklich smarte, bezahlbare Lösungen heutzutage.
Ja, auf jeden Fall. Ich werde jetzt trotzdem nochmal testen lassen. Also ich habe es gesehen, also Schwermetalltests gibt's auch für 50 Euro schon.
Genau.
Das geht, aber wenn man nur Schwermetalle macht, aber klar, ja, da haben wir keine Medikamentenrückstände, keine Pestizide.
Genau, und Schwermetalle ist meistens das, was am wenigsten drin ist. Also manchmal halt findest du Blei, weil es Bleirohre sind, aber du wirst selten im Leitungswasser halt Quecksilber finden, glaube ich. Aber wenn dann halt Blei über Bleirohre zum Beispiel oder Kupfer aus Kupferrohren, aber das größere Problem, glaube ich, ist wirklich im Wasser halt Glyphosat, Pestizidrückstände oder halt hormonelle Medikamentenrückstände über die Pille und sowas. Und da zum Beispiel rein der Glyphosat-Test, ich wollte es nämlich nochmal testen, weil wir holen jetzt regelmäßig aus einer Quelle im Wald Wasser. Und das schmeckt so unfassbar lecker. Aber ich denke mir halt schon, okay, Wald, aber drumherum sind auch halt, Felder. Und da habe ich halt schon auch Angst, nicht, dass da Glyphosat übers Trinkwasser da reinrutscht. Aber allein der Glyphosat-Test, habe ich gesehen, kostet 100, 150 Euro. Irgendwann werde ich das auch machen einfach, weil ich da auch ein großer Fan wieder von Logik und Messen einfach bin. Aber das so zum Punkt Messen. Und wie gesagt, wenn man jetzt wirklich nicht so der Obernerd ist, würde ich sagen, nimm das Geld einfach in die Hand, diese 300 bis vielleicht 900.000 Euro und hol dir einfach einen ordentlichen Wasserfilter und setz einfach ein bisschen deinen Verstand ein und guck einfach, was da alles da ins Wasser fließt und es kann nicht alles rausgefiltert werden.
Ja, ein Credo von mir ist immer, das, was wir oft machen, das sollten wir auch ganz gut machen. Wenn wir eben viel Wasser trinken, ist das wahrscheinlich ein Hebel. Und dasselbe ist mit EMF. Also ich bin halt überhaupt kein Fan davon zu sagen, hey, nimm niemals deine Bluetooth-Kopfhörer. Ich nehme das auch zum Training und so weiter. Ja. Gar kein Stress. Aber wenn ich den ganzen Tag an meinem Rechner stehe, dann darf ich mir darüber Gedanken machen. Und das eben, und das ist eben das Wichtige. Und
mit oder halt zum Schlafen, wo du es halt gar nicht brauchst. Also selbst wenn du alles nur abschaltest, wenn du es zumindest nicht brauchst, hast du ja schon einen großen, großen Teil davon gemacht. Das heißt ja nicht, dass du es nicht benutzen darfst. Ich sitze ja auch gerade mit WLAN an meinem Laptop. Aber ich versuche halt zum Beispiel ein bisschen Abstand reinzukriegen. Und wie gesagt, danach mache ich den halt auch wieder aus. Und wie gesagt, es geht halt vor allem um die Sachen, die man nicht braucht, die man gerade halt nicht benutzt. Und vor allem, selbst wenn du es nur beim Schlaf machst, dass du da deine 8-9 Stunden Ruhe vor dem Zeug hast, das wäre ja schon mal ein Riesenthema und es ist super einfach.
Lasst uns eine kurze Pause machen und uns beim Sponsor für diese Episode bedanken und eine Herzensempfehlung aussprechen. Der Sponsor, meine Empfehlung, ist Everydays aus Berlin. Everydays machen hochwertigste Nahrungsergänzungsmittel, die ich sehr gerne täglich nutze. Eine Empfehlung ist Smart Protein. Klar, die Basis sollte immer eine naturbelassene Ernährung sein, aber nicht immer kannst du etwas essen, möchtest du etwas essen oder verträgst du die Lebensmittel. Eine ausreichende Proteinversorgung ist essentiell für Muskeln, Bindegewebe, Haut, Haare, alle Organsysteme und auch Hormone und Neurotransmitter, eben alle Systeme deines Körpers. Dabei sollte die Proteinquelle den Körper nähren und aufnehmbar sein, aber eben kaum belasten. Und da können essentiell Aminosäuren hilfreich sein. Meine Empfehlung sind die reinen und kristallinen essentiellen Aminosäuren von Everydays. Sie liefern deinem Körper die Bausteine für Gesundheit, Fitness und Langlebigkeit. Sie helfen dir, weniger Hunger zu empfinden, Muskelkatabolismus zu beschränken, auch im Alter, und eben mehr Energie zur Verfügung zu haben, ohne richtig zu essen und ohne die Verdauung zu belasten. Das ist doch ideal bei Unverträglichkeiten, Autoimmunerkrankungen, Reizdarmsymptomen oder wenn du fastest. Und in diesem Sinne sind die essentiellen Aminosäuren so etwas wie das Schweizer Taschenmesser. Ich persönlich nehme die essentiellen Aminosäuren gerne am Morgen, wenn ich nüchtern bin, vor meinem Training, auch gerne in meiner Fastenphase oder vor dem Schlafen, um mich besser zu regenerieren. Weitere Empfehlungen meinerseits von Everydays sind zum Beispiel der Adaptogenkomplex Live mit zum Beispiel Rosenwurz, Ginkgo-Extrakt, Ashwagandha-Extrakt, Safran-Extrakt und auch B-Vitamin für eine stressreduzierende und leistungsfördernde Wirkung. Schau sehr gern bei www.everydays.de vorbei und wenn du meinen Code THINKFLOWGROW15 benutzt, dann sparst du einerseits 15% auf deine Bestellung, andererseits unterstützt du natürlich dich und deinen Körper, meinen Podcast und ein großartiges Unternehmen aus Berlin. Vielen lieben Dank dafür.
Ja, und auch Schlaf fand ich super, super interessant, weil vor ein paar Jahren war ich da auch noch nicht so sensibel und jetzt persönlich, klar, ich habe keine Elektronik irgendwie im Schlafzimmer, aber mich stört es sogar, wenn die Lampe noch eingesteckt ist. Also ich habe auch keine gesteckerte Lampe mehr. Und das geht so weit, ich habe mich im letzten halben Jahr auch viel mit Feng Shui beschäftigt und habe dann irgendwie realisiert, wie sensibel ich eigentlich bin und merke, ja, auch wenn wenn das Schubfach zum Beispiel offen ist neben mir, dann stört mich das irgendwie. Ein Schubfach mit einem Buch drin stört mich das irgendwie. Also ja, und da merke ich auch, dass ich dann langsam immer sensibler werde. Und das aber alles eigentlich wieder Wissen ist, auch, ich sag mal, auch Feng Shui ist Erfahrungswissen, was auch super, super alt ist. Ja, ja, das Fass möchte ich jetzt nicht aufmachen, aber es wird, ist immer spannend, wie viel, wie viele Dinge sich dann auftun. Aber für mich persönlich, wie spannend das eigentlich alles ist. Mir macht das ja alles ganz viel Freude und ich bin aber ganz neugierig, noch das zu erfahren, das zu integrieren und zu verstehen, wie alles zusammenhängt. Das ist ja keine ganz schlimme Reise, sondern es ist ja irgendwie die, das Leben wird ja voller, also erfüllter, ja.
Und deswegen sage ich ja, dürfen wir beide einfach so dankbar sein, dass wir sowas, was uns so begeistert, in dem jungen Alter halt schon gefunden haben und davon auch noch leben können und gut leben können und Geld verdienen. Und dafür wache ich jeden Tag halt einfach dankbar auf, weil mir geht's ja genauso. Ich find's ja schade, dass ich manchmal nicht mehr Zeit habe. Ich würde mir gerne noch mehr Sachen angucken. Einfach wirklich rein aus Interesse. Und dafür dürfen wir halt einfach dankbar sein, dann diese Erfahrungen da machen und selber bei uns rumexperimentieren. Und dafür auch noch bezahlt zu werden, ist halt einfach unfassbar toll.
Ja. Ja, cool. Wann stehst du früh auf und was ist das Erste, was du am Morgen machst? Und die erste Stunde am Morgen?
Ja, also meistens würde ich sagen, stehe ich so gegen 6 auf und gehe dann erstmal ins Bad, Öl ziehen, bereite dann so meinen Morgendrink vor mit Wasser, ein bisschen Salz, Zitronensaft und währenddessen bereite ich dann so ein bisschen Frühstück vor, esse dann mein Frühstück. Nehme meine Supplements und dann setze ich mich jetzt, wo es gerade so dunkel ist, vor die Rotlichtlampe, um halt einfach diesen Lichtimpuls zu bekommen, dass ich wach werde und mache dann so ein bisschen Übungen mit diesem tollen Faceformer, was wir auch gesagt haben und habe dann danach den Relaxator im Mund zum Atmen und so ein bisschen und lese dann einfach vom Rotlicht und dann geht so langsam mein Tag los, dass ich halt dann anfange zu arbeiten, aber so die erste Stunde ist halt dann Zeit für mich und wenn es dann draußen halt schon wieder heller wird, dann gehe ich natürlich als erstes raus, anstatt mich vors Rotlicht zu setzen. Und dann kümmere ich mich ein bisschen so um unsere Hühner, bin dadurch halt auch ein bisschen so in der Natur. Wasser wird getauscht, Essen gegeben, die ersten Eier werden eingesammelt. Und dann geht so der Tag irgendwann los.
Ja. Ja, cool. Schön, wie das bei jedem auch anders ist. Mein Morgen sieht aber relativ anders aus. Ich meine, der gemeinsame Nenner ist, glaube ich, immer ein bisschen Stille, Ruhe, Achtsamkeit, Wasser. Ja. Wasser trinken.
Ja, ich bin halt schon relativ früh, also ich wache früh mit Hunger auf. Also ich esse relativ schnell dann und ich sage auch meinen Patienten schon, sie sollten innerhalb der ersten Stunde, vor allem zu Beginn der Therapie, essen. Aber ansonsten, wie gesagt, gibt's da einfach individuelle Unterschiede. Aber ich wache halt einfach auch schon früh mit Hunger auf und bin halt einfach froh, wenn ich das dann hinter mir habe, dass ich halt dann nicht irgendwann später nochmal mir Zeit nehmen muss, halt da Essen zu machen. Und mir geht's damit halt einfach deutlich besser. Aber wie gesagt, ja, so man sollte halt dem Körper seine Signale geben, hey, jetzt ist es Zeit, wach zu werden. Und dieses Hauptsignal ist halt Licht, wie wir wissen. Und dann halt so entweder Bewegung kann sein, es kann Kälte sein, es kann Essen sein. Und das halt einfach diese, dass wir halt im Rhythmus wirklich leben. Und das ist halt so das, was ich da früh versuche. Und wie gesagt, tagsüber können wir oft schwer kontrollieren, was auf uns zukommt. Aber man kann sich früh zumindest so ein bisschen Zeit nehmen zum Lesen und für sich selber und abends nochmal. Und so kommt man halt dann auch dazu, dass man relativ viel lesen kann, obwohl wir alle viel zu tun haben, wenn man sich halt einfach früh und abends so die Zeit dafür nimmt.
Ja, das ist wichtig immer zu sagen, weil viele ja propagieren ja immer kein Frühstück, intermittierendes Fasten und so. Ich bin mehr oder weniger ein Fan davon. An sich mache ich das oft, was für mich aber tatsächlich bedeutet, im letzten halben, dreiviertel Jahr, was für mich sehr anspruchsvoll war, dass ich auch sehr, sehr früh Abend esse und eigentlich eher kein spätes Abendessen esse. Und habe für mich festgestellt, ich frühstücke dann auch. Tatsächlich ist mein Zeitgeber am Morgen aber wirklich Bewegung und Kälte. Und ich frühstücke später. Also später irgendwas zwischen 8 und 10 in der Regel.
Yeah.
Und esse aber lieber kein Abendessen und habe für mich festgestellt, ja, dann schlafe ich unfassbar gut, weil ich kann mich ja Nacht regenerieren und habe festgestellt, dieses Frühstück auslassen, das kann super gut sein, um schnell Körperfett abzubauen, wenn man ein starker Mann ist und so weiter. Aber man läuft gefühlt auf Cortisol, auf viel Stress, um das mal plakativ zu sagen. Und ich habe gemerkt, wenn die Dinge nicht zu anstrengend sind, kann ich das kompensieren, gerade als Mann. Gar kein Stress oder schon Stress, aber kein überschießender Stress. Ja. Wenn für mich die Dinge aber herausfordernd sind, ist es für mich super wertvoll zu frühstücken, ein sehr, sehr frühes Abendessen zu machen. Eigentlich Wörter, Dinner, kennst du den, hat man das, glaube ich, früher mal genannt. Also eher meine natürliche Fastenphase nach da zu verschieben. Und ich denke, für viele Frauen ist das auch eher ein passenderes Schema vom Prinzip.
Definitiv. Und wir essen halt, weil wir halt so einen frühen Rhythmus hast, eigentlich auch. Wir essen um 5 Uhr Abend. Und dann, wenn du überlegst, von 5 Uhr und dann frühstücke ich irgendwann so zwischen 6 und 7, sind es halt auch dann einfach automatisch gesehen 12 Stunden, über 12 Stunden Fastenzeit.
Ja, das sind ja 14 Stunden fast dann.
14 Stunden fast. Und es ist halt aber ein Unterschied halt auch wieder die Jahreszeit. Jetzt im Frühjahr, wo es im Winter, wo es halt früher dunkel ist, da ist es halt automatisch. Im Sommer würde ich dann aber schon ein bisschen später halt auch essen, weil es halt einfach länger hell ist. Und wenn ich dann mal abends aber doch noch merke, boah, ich habe jetzt ein bisschen Hunger, bevor ich ins Bett gehe, dann esse ich auch noch mal eine Kleinigkeit, weil ich schon noch bei manchen merke, dass sie nachts aufwachen, weil ihr Blutzucker dann unterzuckert. Also manche können es auch nicht wirklich nachts 14 Stunden den Blutzucker stabil zu halten. Und die müssen dann anfangs noch so eine Art Betthupferl oder Spätstück zu sich nehmen, damit die nachts auf einmal durchschlafen. Also manchen ist es genau andersrum. Die müssen noch mal eine Kleinigkeit essen, dass die nachts durchschlafen, vor allem tendenziell halt eher Frauen. Und so ist halt diese Individualität halt gegeben. Aber Fasten ist halt immer ein gewisser kleiner Stress für den Körper, weil dein Körper versteht nicht, dass du es absichtlich machst. Der denkt, scheiße, wir finden nichts zu essen. Also mobilisieren wir Energiereserven über Cortisolausschüttung. Und wenn ich halt Patienten habe, wo der Stress fast eh schon krass durch die Decke geht, dann versuche ich halt erstmal Stressoren zu minimieren und sagen, hey, vielleicht erstmal nicht fasten und Stressoren reduzieren. Weniger Training, weniger Fasten, mehr Schlafen, mehr Essen, mehr Pausen. Und dann, wenn dein Energielevel wieder langsam ansteigt, können wir wieder mehr natürliche Stressoren auch reinnehmen.
Ja, ja, absolut. Da merken wir, ich denke, hoffe, das ist alles irgendwie logisch und merken, ja, aber es ist erstmal A, individuell und B, dynamisch. Das ist ganz richtig, ist dynamisch, verändert sich. Ja, während der Podcast-Hörer jetzt ist, dann ist natürlich eine ganz andere Uhrzeit, aber auf meiner Uhr ist es 16.30 Uhr. Mhm. Und ja, wir haben ja jetzt gesagt, wir wollen früh Abendbrot essen. Und ich habe auch tatsächlich Hunger. Das heißt, ich denke, wir machen langsam.
Ich habe auch Hunger, was ich heute noch mache, also ich versuche jetzt noch, was ich als letztes Thema Astrologie, um das nochmal zu beenden, super spannend gerade finde, ist, dass ja eigentlich unser Wochenkalender sich an den Planeten auch orientiert. Also im Deutschen haben wir das gar nicht mehr so sehr, nur den Montag, den Tag des Monds und Sonntag, den Tag der Sonne, aber im Spanischen zum Beispiel hast du es noch viel, viel mehr und versuche auch meine Wochenrhythmus so ein bisschen an diesen Tagen anzuorientieren und zum Beispiel Mond hat ganz, ganz viel mit Wasser zu tun. Wir sehen ja, Mond hat großen Einfluss auf Wasser und Montag ist zum Beispiel der Tag des Wassers und bedeutet jetzt nicht, dass ich nur einmal die Woche dusche am Montag, sondern dass ich zum Beispiel heute noch versuche oder möchte gerne in die Badewanne gehen. Und das fand ich halt auch super, super spannend. Kurz, wenn man halt guckt, Dienstag ist im Spanischen Martes, ist der Tag des Mars. Also alles, was mit Mars zu tun hat, ist eher Dienstag.
Was hat mit Mars zu tun?
Training, Kampf, dieses sich behaupten, jagen und sammeln, also zum Beispiel auch einkaufen gehen. Und das finde ich super spannend. Mittwoch im Spanischen ist Miércoles, also Merkur. Merkur hat ganz, ganz viel mit Kommunikation zu tun, aber eben auch Merkur ist ja der Gott, auch der Heilkunst. Also eigentlich ist der perfekte Tag, um zum Arzt oder Therapeuten zu gehen, mittwochs. Mittwochs haben nur viele Kliniken und Praxen in Deutschland zu, total bescheuert. Man kann sich auch über Merkur Kommunikation gut mit seinem Therapeuten halt kommunizieren. Donnerstag ist Thor. Thor ist Jupiter. Also haben wir da den Planeten von Jupiter und das hat ganz, ganz viel mit Gerechtigkeit zu tun. Also Jupiter war der, der dann gesagt hat, ja, so oder so. Freitag ist Viernes in Spanischen. Venus ist der Tag der Venus, also der Tag des Schönen, der Tag des Paares. Da sollte man auf ein Date gehen am besten oder so. Samstag, Sabado ist der Tag des, stehe ich auf dem Schlauch, Sonntag. Saturn, Sabato, Saturn. Wie beschreibt man jetzt Saturn? Saturn ist so ein bisschen sehr selten, sehr spezieller. Und Saturn ist der auch viel in seinem Kopf ist. Also samstags Saturn sollte man so die Sachen machen, die halt wirklich den Geist fördern. Also die Frau, von der ich viel lerne, hat gesagt, zum Beispiel, wenn man Latein in der Schule hatte, sollte man samstags sich nochmal hinsetzen und ein bisschen Latein machen, dass man es nicht vergisst, um sein Gehirn zu schärfen oder was auch immer da einem sonst einfällt. Und Sonntag ist halt der Sonntag. Und da sollte man halt zum Beispiel dann natürlich versuchen, in die Sonne, in die Natur zu gehen und da die Sonne zu genießen. Und da gibt's natürlich je nach Planet noch viel, viel mehr Sachen. Und das finde ich halt super spannend, dass eigentlich auch diese Wochenkalender danach angepasst waren. Und heute ist halt, als wir aufnehmen, Montag und heute ist Wasser vor allem da. Und heute werde ich deswegen noch in die Badewanne gehen, um den Tag schön ausklingen zu lassen mit Magnesium, Natron und all diesen Sachen.
Wow, okay, jetzt bin ich immer geflasht. Das war super, super spannend, ja. Und was ich immer dann tue und die Aurelien dazu einlade, ist das mal ausprobieren und auch gerne zu reflektieren, ob man schon mal diese Erfahrung gemacht hat. Da stelle ich ganz oft fest bei diesen Dingen und merken, ja, immer wenn ich das irgendwie so gemacht habe, hat sich das gut angefühlt und Dinge haben funktioniert. Ja. Immer wenn ich das anders gemacht habe, haben Dinge irgendwie nicht funktioniert. Ja. Oder eben das Glück war einmal auf meiner Seite und dann war das Glück nicht auf meiner Seite. Und so können wir eben experimentieren, gucken, ja, was passiert. Ja, werde ich vielleicht am Dienstag eben nicht sauber, wenn ich wasche. Aber super spannend, also danke dafür.
Voll. Und wie gesagt, das sind halt einfach Weisheiten, die über Jahrtausende sich bewährt haben. Und dann kann es auch gar nicht so falsch sein. Und deswegen, das ist die Logik dahinter. Und dann, wie du sagst, ausprobieren, ins Gefühl kommen und gucken, passt das für mich oder passt nicht für mich.
Ja. Ja, genau. Und das auf dieses, ja, was ich gerade gesagt habe, das trifft ganz gut, dieses, die Dinge funktionieren plötzlich einfach, wenn ich das so mache. Und das war bei mir mit Feng Shui immer so, wie ich mir gemerkt habe, hey, wenn ich dieses mache, was die da irgendwie erzählen, was mir total komisch erschien, ja, aber dann war das Glück irgendwie auf meiner Seite, die Dinge funktionieren. Crazy, aber ja, so sind die Dinge.
Ja, im Einklang leben, ja.
Ja, im Einklang leben. Cool, im Einklang leben, ich denke, da machen wir den Sack zu. Danke dir.
Vielen lieben Dank, Tim, und vielen lieben Dank für jeden, der bis hierher zugehört hat.
Ja, genau. Und vielleicht noch der Mini-Hinweis nochmal. Marc hat wirklich seit mehreren Jahren eben schon an seinem Kurs auch gearbeitet. Zumindest weiß ich, dass er vor 2 Jahren oder so schon erzählt hat, er will diesen Kurs bauen oder hat ihn schon so ein bisschen gebaut gehabt. Und deshalb muss das gut gewesen sein, wenn das so viel Liebe und Arbeit drinsteckt, so viel Erfahrung. Das heißt, gerne anschauen, verlinke ich in den Shownotes.
Dankeschön.
Das war's mit dem zweiten Teil mit Heilpraktiker Marc Richter. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann zögere nicht, sie jetzt sofort zu teilen, zum Beispiel mit einem Screenshot auf den sozialen Netzwerken und verlinke Marc und mich darin. Vielen lieben Dank. Schau dir auch gerne die Sponsoren für diese Episode an. Ich bin sehr dankbar für die Unterstützung von Sponsoren, da es A, Unternehmen sind, die mit meiner Philosophie auf einer Wellenlänge sind, von denen ich überzeugt bin, dass sie dich und dein Leben unterstützen können und da sie eben ermöglichen, dass ich dir jede Woche eine neue Episode liefern kann. Schau dir also gerne die Sponsoren für diese Episode an. Hast du schon viel für deine Gesundheit getan, aber fühlst dich eben nicht energiegeladen, friedlich und glücklich? Alle Systeme deines Körpers beeinflussen sich gegenseitig und alles miteinander verbunden. Ernährung, Verdauung, Bewegung, Training, Atmung, Schlaf, Ruhe, Gedanken und Emotionen beeinflussen sich gegenseitig. Genauso wie deine Beziehung zu deinen Mitmenschen, zur Natur und zu dir selbst. Erst wenn alle Teile reibungslos ineinander greifen, entfaltet sich deine Gesundheit und Vitalität und das ist die Grundlage für dein erfülltes Leben. Im 1:1-Coaching schauen wir uns gemeinsam alle deine Bereiche deiner Gesundheit an, aber auch wo du herkommst und wo du hin willst und entwickeln daraufhingehend einen Lebensstil, der für dich optimal passt, der also deine Ziele unterstützt. Ich sehe dich als Menschen und eben nicht nur dein Symptom. Mein Ziel ist, dass wir die Flaschenhälse finden, die du bis jetzt nicht gesehen hast und die dich eben davon abhalten, dein Potenzial zu realisieren. Das ist meine Einladung für dich in das 1:1-Coaching. Den Link zum kostenlosen Beratungsgespräch findest du in den Shownotes. Gut, in diesem Sinne, nicht vergessen, Newsletter abonnieren, Community beitreten und das Allerwichtigste, setz jetzt ein Lächeln auf, nimm ein paar tiefe Atemzüge, genieß deinen Tag, genieß deine Woche. Alles Liebe, dein Tim.